Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
Irgendwie ging diese Saison, ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel Halder ist wieder bei uns, ziemlich schnell vorbei und schon stehen die Playoffs vor der Tür. Ich bin ein bisschen, fühle mich ein bisschen wie im Waschgang.
Ja, da hast du schon recht, das ging schnell. Habe auch das Gefühl, wir haben vor noch nicht allzu vielen Monaten erst darüber gesprochen, wie denn der Saisonverlauf für die Allgäuer Vereine wohl sein mag. Ob es eine sehr gute Saison wird, ob es eine zufriedenstellende Saison oder eine grottige Saison wird. Jetzt sind wir ein bisschen schlauer und es ist eine traditionelle Folge für uns, Manu. Wir machen im dritten Jahr diesen Podcast und damit auch zum dritten Mal ist es unsere große Playoff-Vorschau. Ich muss dir eines sagen, ich habe einen Heidenrespekt vor dieser Folge. Weißt du auch warum?
Weil du dich so gut vorbereitet hast, dass du weißt, wie viele enge Duelle warten?
Ich wünschte, ich würde jetzt ja sagen können. Nein, weil du so gut vorbereitet bist. Du hast mir ja gestern Nachmittag übermotiviert, wie du bist, ja schon die WhatsApp geschrieben. Ich habe alles vorbereitet, ich habe alles durchgetippt. Setzt du denn auch Geld auf deine Tipps oder müssen wir dir weiter Gehalt zahlen beim AZV? Wie ist der Plan?
Mein Anwalt rät mir dazu zu sagen, bitte zahlt mir weiterhin Gehalt, ja. ich freue mich wirklich immer sehr auf diese Serie und ich glaube, wir haben es, um ehrlich zu sein, in den vergangenen 2 Jahren nicht ganz schlecht getippt. Wir lagen da nicht immer komplett richtig, aber auch nicht komplett daneben. Entsprechend ist auch ein bisschen Druck bei uns. Unser Fahrplan ist der, dass wir uns jetzt in dieser Woche wirklich erstmal nur mit der Oberliga befassen. Die DEL2, da stehen noch die ein oder andere wichtige Entscheidung auch für Allgäuer Vereine am kommenden Wochenende an. Der werden wir uns nächste Woche dann widmen, wenn die Platzierungen genau feststehen. Und deswegen geht es jetzt in die Oberliga.
Unsere Glaskugeln sind, wir haben es in der letzten Folge gesagt, wir müssen unsere Glaskugeln rausholen, entstauben. Das haben wir getan. Und bevor wir die Playoff-Prognosen wagen und die Serien uns im Einzelnen anschauen, für einen Allgäuer Verein ist die Saison ja leider schon vorbei. Der EV Füssen ist in den Pre-Playoffs gegen Garmisch, gegen den SC Rissa sehr ausgeschieden, 2-0. Am Schluss war es eine deutliche Serie. Schade für die Männer vom Kobelhang. Manu, wie hast du es gesehen?
Also zunächst mal, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Kollege Benedikt Siegert aus Füssen hat gepostet auf Instagram, schöne Sommerpause. Ich weiß nicht, ich gucke gerade raus. Es ist noch nicht so viel nach Sommerpause mir zumute. Aber es waren natürlich tolle Spiele. Füssen gegen Riesersee braucht man niemandem erzählen. Viel Tradition, das sind immer tolle Duelle. Am Ende war es, glaube ich, verdient für Riesersee. Aber ich denke, für den EV Füssen war es eine nicht einfache, letztlich aber solide bis gute Saison. Klar, es gab da so ein paar Holperer mit dem Trainer, der nicht mehr da ist. Dann hat der Schorsch das übernommen. Im Winter hat das jetzt zu Ende geführt. Wie gesagt, solide bis gut. Das ist, glaube ich, etwas, auf dem man aufbauen kann diese Saison.
Ich würde einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, das war sehr gut, was die Resultate anbelangt für den EV Füssen. Da ist mit einer sehr, sehr, mit Abstand der jüngsten Mannschaft der Oberliga Süd einmal mehr, meine ich, überperformt worden. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wie auch schon letztes Jahr das Verletzungspech einfach riesig war in Füssen. Ne? Also wenn wir daran denken, Bauer Neudecker, der absolute Topscorer, er ist jetzt ja auch wieder ausgefallen mit einer ganz, ganz schlimmen Verletzung tatsächlich. Philippe Bureau-Blais, der Topverteidiger des Teams, war lange weg. Also man ist immer wieder von Verletzungen, von Erkrankungen heimgesucht worden und dafür, dass man dann tatsächlich Passau, Stuttgart hinter sich gelassen hat, ja, dass man trotz all dieser Rückschläge es so weit geschafft hat, finde ich mehr als respektabel.
Zeigt aber, Daniel, und deswegen komme ich zu meiner Bewertung mit dem, ja, gut, dass natürlich, wenn das alles gut gelaufen wäre, es gab dann die schwierige Phase im November, Dezember vor Weihnachten, die dann letztlich ja auch zu der Veränderung auf der Trainerposition geführt hat, wenn das alles nicht gewesen wäre, dann wäre ja vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Also das heißt, da war ja viel Potenzial, eben auch wegen der vielen talentierten, sehr jungen Spieler im Kader. Und wenn quasi das ein oder andere Rädchen noch besser funktioniert hätte, die schweren Verletzungen nicht gewesen wären, dann wäre vielleicht der EV Füssen etwa sogar noch höher in der Tabelle gestanden und hätte vielleicht jetzt noch nicht Sommerpause gehabt.
Da, das geht ja schon gut los. Wir sind uns schon gar nicht so einig. Das wird so bleiben in diesem Podcast, denke ich. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, der EV Füssen hat in vielen Phasen der Saison, vor allem am Saisonanfang, überperformt, hat dann aber auch dem Tribut zollen müssen. Natürlich auch durch die Verletzungen und durch den dünnen Kader, durch die vielen jungen Kräfte. Und es ist ja auch völlig normal, dass eine junge Mannschaft einfach Schwankungen hat, extreme Schwankungen. Mal nach oben, das Überperformen, dann aber auch wirklich harte, deutliche, teils zweistellige Niederlagen. Nein, ich glaube, mehr war nicht drin. Und eins will ich dich noch zum Abschluss sagen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass der Eisen-Schorsch wieder im Lande ist, dass der Schorsch Holzmann auch dieses Vierteljahr noch gemacht hat. Pressekonferenzen mit ihm sind einfach, es ist ein Genuss, diesen Mann über Eishockey reden zu hören. Du hast ja auch einen Podcast mit ihm machen dürfen. Ein ganz, ganz toller Mensch, Schorsch Holzmann.
Ja, liebe Grüße gehen raus an den Schorsch. Er darf sich jetzt noch um die U20 kümmern. Ja, die spielt um die Zweitligameisterschaft. Da geht's gegen Essen zur Sache ab dem Wochenende. Also das heißt, ganz ist die Sommerpause doch noch nicht über den EV Füssen eingebrochen. Und das ist jetzt, pass auf, aus der Kiste Überleitungen zum Lernen. Ja, ganz ist die Sommerpause noch nicht eingebrochen über den EV Füssen. Genauso wie bei den Indians aus Memmingen. Die haben auch noch keine Sommerpause, weil für die geht es jetzt auch, jetzt geht es richtig rund. Und wenn wir zurückschauen auf die knapp 50 Spiele von Memmingen in dieser Saison, dann stelle ich fest, das war gut. Ne? Das waren jetzt vor allem am Ende eine Handvoll Siege in Folge. Das war ja auch was man Memmingen immer so ein bisschen vorgeworfen hat, dass sie es nicht schaffen, mal so eine wirkliche Serie zu starten. Das ist jetzt zum genau richtigen Zeitpunkt der Fall. Wir haben einige Überraschungen. Markus Lillich, ne, überragender Topscorer, richtig, richtig gut in Form auch. Vielleicht ein bisschen besser könnte ja noch sein in der Arbeit nach hinten. Wir haben also die Führungsspieler, die diesen Namen auch verdienen. Und somit stimmst du mir zu sagen, das war im Großen und Ganzen gut?
Ja, das war's. Erstmal zu der zitierten Sommerpause. Na, da hofft man in Memmingen drauf, dass die noch lange nicht ist. Ne? Also, dass die dann so kurz vor der Weltmeisterschaft im Mai beginnt. Ob es tatsächlich so kommen wird, das werden wir jetzt dann gleich tippen. Aber nein, zur Hauptrunde, die war gut. Die Mannschaft hat, meine ich, auf dem Platz abgeschlossen, auf den sie auch gehört. Ja, man hat dann am Schluss natürlich, man hat lange schon so in diesen Top 4 mitgespielt, war auch mal Tabellenführer zwischenzeitlich, war dann auf Tabellenplatz 2. Und dann hat man sich am Schluss mit Deggendorf ein Duell um Platz 3 geliefert, ist als Vierter letztendlich rausgegangen. Das passt. Ich glaube, die Mannschaft gehört keineswegs vor die Ex-Zweitligisten Bietigheim und Heilbronn, tabellarisch, übrigens auch nicht finanziell. Und ansonsten hat die Mannschaft abgeliefert. Ja, das war gut.
Jetzt geht's gegen die Indians.
Indians gegen Indians. Also erstmal muss ich sagen, ich bin unfassbar froh über dieses Duell. Also Playoffs sind ja immer, wir sagen es ja immer, und es ist natürlich, alle Eishockey-Fans fiebern auf diese Zeit hin. Aber was gibt es denn Geileres aus Sicht eines Eishockey-Fans, dann wirklich Playoffs am Pferdeturm vor über 5000 Fans gegen die mit spannendste Fanszene in Eishockey-Deutschland spielen zu dürfen, ja, gegen die Fans der Hannover Indians. Die Indians aus Memmingen, die hatten dieses Vergnügen ja vor 3 Jahren, ja, 2022 schon. Ich hatte damals schon, ich war schon auf dem Weg ins Auto an den Pferdeturm, hatte mich riesig gefreut auf dieses Spiel, vor allem weil die Indians ja in dieser Serie auch weitergekommen sind, ja, und dann kurz bevor die Abfahrt nach Hannover startete, hat mein Corona-Test positiv ausgeschlagen und dann ist mir das Erlebnis Pferdeturm ja, leider verwehrt geblieben. Dieses Jahr freue ich mich. Ich bin so heiß, da mal hinzufahren auf den Pferdeturm, diese Atmosphäre da zu erleben. Ja, und dann ist es natürlich einfach was Besonderes, ja, weil Nordstaaten, Indianer gegen Südstaaten, Indianer sozusagen, das Indiens-Duell im deutschen Eishockey. Vorfreude ist riesig.
Man muss sagen, für alle, die die Tabelle und die Situation in der Oberliga Nord nicht ganz so sehr vor dem Auge haben, die Indians sind dort Fünfter geworden. Das ist, denke ich, solide. Auffallend ist aber, sie haben die zweitbeste Defensive. Sie haben zum Beispiel weniger Tore kassiert als die beiden Top-Teams der Liga. Also das heißt, das wird vermutlich nicht ganz einfach, das Ding da reinzukriegen.
Das ist definitiv so. Und ich glaube, man muss zwei Namen, also sie haben natürlich eine solide Defensive, ich glaube, man muss zwei Namen hervorheben. Das ist, Defensive beginnt natürlich beim Torhüter. Da haben sie mit Timo Herden bekanntermaßen einen der besten der Oberliga, der gesamten Oberliga. Den kennt man in Memmingen allerdings schon und an den hat man ganz gute Erfahrungen. Der war die letzten Jahre immer der Starting Goalie bei den Saale Bulls. Und letztes Jahr hat man die Serie gegen den Torhüter Timo Herden gewonnen. Damals noch in Dress von Halle. Aber klar, das ist einer der besten Torhüter der Oberliga und der wird ein riesiger Faktor sein. So, und der zweite Name, der da heraussticht, ist einfach Ryker Killens. Ne? Von den Punkten her der zweitbeste Verteidiger der Oberliga Nord. Absolute Unterschiedsspieler, ja.
Also das heißt, man darf sich jetzt nicht der Illusion hingeben, das wird so ein Spaziergang für Memmingen dadurch. Das glaube ich auch nicht. Was sind aus deiner Sicht die Knackpunkte? Also du hast die Torhüter des Gegners, den Torhüter des Gegners angesprochen, darüber hinaus?
Ja, also ich glaube, von einem Spaziergang geht keiner aus. Ja, weder auf der einen noch auf der anderen Seite des Indianerstamms. Ganz im Gegenteil. Also man sagt ja so oft, es ist so eine 50-50-Serie. Und ich glaube, das ist es wirklich. Also das ist wirklich eine 50-50-Serie. Und ganz, ganz viel wird schon in Spiel 1 am Sonntag am Memminger Hühnerberg in der Alpha-Cooling-Arena sich entscheiden. Also sollten da die Hannover Indians den Stil schaffen, ja, und dann mit einer Serienführung an dem Pferdeturm fahren, dann wird's richtig schwer für die Memminger Indians. Wird schon ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Ja, Manu, wir haben schon über so ein paar Knackpunkte gesprochen. Goalies ist natürlich ein Punkt. Timo Herden haben wir angesprochen, aber ich glaube, dass die Memminger sich damit Basti Flott-Kutzis keineswegs verstecken müssen. Für den gilt genau dasselbe wie für Timo Herden. Das ist einer der besten Torhüter der Oberliga, mit der beste Torhüter der Eishockey-Oberliga Süd. Und auf den wird's ankommen, das ist ganz klar. Wir haben so ein bisschen das Thema Unterschiedsspieler schon angerissen. Wir haben Ryker Killens gesagt, wir haben natürlich Matthias Werthinen, der Finne, der beste Goalscorer, Torschütze, also einer, der weiß, wie man auch Torchancen verwertet, ist definitiv einer dieser Unterschiedsspieler. Sie haben mit Thomas Gauch aus Halle nochmal einen Spieler bekommen, der einfach auch durch seine körperliche Präsenz einen Unterschied machen kann. Und da habe ich so ein bisschen Befürchtungen, aber auch Hoffnungen gleichsam, dass die Memminger Unterschiedsspieler in dieser Serie nochmal einen Gang zulegen können und auch müssen. Du hast Markus Lillig schon angesprochen, der spielt eine tolle Saison, der fühlt sich wohl in seiner Heimatstadt, der ist absolut angekommen bei den Indians. Auf den wird es ankommen, der muss scoren, der muss treffen. Wir haben Eddie Homjakovs, ne, der einen riesen Schrecken im Memminger Umfeld ausgelöst hat, weil er nämlich sich just 2 Wochen vor den Playoffs verletzt hat, der aber wieder da ist. Die Hoffnungen sind natürlich, dass Eddie da absolut fit wieder zurückkommt und den Unterschied in diesen Playoffs machen kann, der Deutschlette. Und dann müssen wir auch kurz, Manu, über einen reden, den du sehr, sehr gut kennst, Tyler Spurgeon. Mr. Playoffs himself, ne? Das ist natürlich allein schon von seiner Routine und von seinem Führungsanspruch her ein Spieler, der in den Playoffs den Unterschied machen muss. Jetzt muss man zu Tyler sagen, er hat meiner Meinung nach keine sonderlich gute zweite Saisonhälfte gespielt. Er hat ganz stark losgelegt. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Indians. Unfassbar integrativ und eine Führungspersönlichkeit vor dem Herrn. Definitiv. On Ice war es überschaubar, sagen wir mal so. Ich hatte für ein anderes Format das Glück, mit ihm zu sprechen, lange zu sprechen. Und ja, der weiß natürlich aber auch ganz klar, wann im Eishockey der Champagner in Reichweite ist. Ne? Das ist nicht am 2. Januar beim Auswärtsspiel in Passau, ist auch nicht am 2. Februar, sondern das ist jetzt tatsächlich dann, wenn sie in den März reingeht. Und ein Tyler Spurgeon hat auch die Routine, sich seine Kräfte in einem relativ hohen Eishockey-Alter noch einzuteilen. Ich glaube, dass von Tyler Spurgeon in den Playoffs jetzt nochmal deutlich mehr kommt und dass er auch einer dieser Unterschiedsspieler sein kann und sein muss für die Indians.
Dann einigen wir uns drauf, Memmingen macht's in 4 Spielen?
Nee. Ist dein Tipp 4?
Ja, ich, ja.
Er nickt und sagt nichts, was für ein Podcast schlecht ist. Silent Disco, schön.
Ich sag 4.
Du sagst 4 für die Südstaaten Indianer. Ja gut, wir haben noch den einen Punkt Powerplay. Ne? Die Hannover Indians haben das zweitbeste Powerplay der Oberliga Nord. Powerplay war bei den Indians die ganze Saison über schon ein Problem. Statistiken waren immer gut. Zuletzt ist man aber auch statistisch abgerutscht, ist jetzt nur noch im Mittelfeld. 21 irgendwas zerquetschte Prozent, war nicht so gut. Muss auch besser werden. Will man diese Serie ziehen? Vorteile bei den Memminger Indians sehe ich in puncto Kadertiefe. Also da kann man, wenn alle vier Reihen gesund sind, glaube ich, mehr Pferdestärken aufs Eis bringen als die Hannover Indians. Ich sage, die Memmingen Indians machen es in 5.
Wir nicht so weit entfernt.
Nein, wir tippen auf dieselben Indians, das ist schon mal gut.
Und um dann weiterzumachen, was dann den Indians droht oder nicht droht, müssen wir uns kurz durch die weiteren Serien kämpfen.
Sag mir, welche Serie du haben möchtest. Womit fangen wir denn an?
Ach, lass uns doch mal nach Holland gehen erstmal, oder?
Nach Holland gehe ich immer gern. Tilburg. Ach, die Trappers.
Ja, das ist auch deswegen eine tolle Serie, weil das die Füssener Fans vielleicht auch noch interessiert. Ne? Die spielen nämlich gegen den SC Rissersee. In Füssen ist so mancher froh, dass die Reise nicht nach Holland führt jetzt.
Meinst du Tilburg, Manu, weißt du selber, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass die seit Jahren einfach eine konstante Spitzenmannschaft in der Oberliga Nord sind. Es ist nicht mehr so, wie es mal noch vor 7, 8 Jahren war, als sie da 3-mal in Folge die Meisterschaft holten und trotzdem nicht aufsteigen konnten aufgrund der Regularien, da die DEL2 keine Mannschaft aus Holland akzeptiert hat. Sie hatten jetzt ein paar schwächere Jahre, aber immer noch auf sehr hohem Niveau, wo sie nicht über ein Viertelfinale, ein Halbfinale rausgekommen sind. 2022 an den Memmingen Indians im Viertelfinale sehr deutlich gescheitert. Dieses Jahr haben sie die Oberliga Nord dominiert, sind souveräner Tabellenerster geworden, haben mit Philipp Marinaccio, mit D'Artagnan Jolie und mit Max Hermans 3 Stürmer unter den Top 5 Scorern der Oberliga Nord, haben eine unfassbare Offensivpower, haben eine unfassbar gute Kadertiefe, ist für mich einer der absoluten Top-Favoriten auf dem Titel. Der SC Rissersee ist eine Traditionsmannschaft, die sich im zweiten Teil der Hauptrunde sehr gefestigt hat. Trainer Huno Marton, auch eine ganz spannende Persönlichkeit, bekommt auch die Verlängerung, wird in Rissersee bleiben, hat ein gutes Team geformt, aber das macht Tilburg in 3. Was sagst du?
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja gewisse Sympathie noch für den SC Rissersee. Das ist ja eine Mannschaft, die ich früher noch aus DL2-Zeiten kenne, die vielleicht auch der DL2 ganz gut mal wieder zu Gesicht stehen würde, die sich aber jetzt in der Oberliga irgendwo sehr im Mittelfeld eingenistet hat. Deswegen sage ich, ich gönne dem SC Rissersee auch zumindest einen kleinen Erfolg. Sie werden ein Spiel gewinnen, also 4 Spiele. Dann aber für Tilburg. Und dann kommen wir zu einem Duell, Daniel. Was mich etwas wundert, als jemand, der die Oberliga Nord schon länger aus der Ferne betrachtet, da ist nämlich eine Mannschaft dabei, für die ich auch sehr, sehr viel Lob übrig habe. Wir sind beim Duell Leipzig gegen Höchstadt. Was will ich da bei Leipzig loben?
Da bin ich sehr gespannt, was du bei Leipzig loben möchtest. Da frage ich dich auch gleich danach, bevor ich was dazu sag. Ich sage dir nämlich tatsächlich, ich habe mir das angeschaut vorher in der Vorbereitung, weil die Leipzig Ice Fighters haben nach den Top-Mannschaften Tilburg und den Hannover Scorpions die Oberliga Nord als Tabellendritter abgeschlossen. Und das ist eine Leistung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und dann wollte ich mal schauen, woran liegt das denn, dass die so gut sind? Und jetzt kommt wahrscheinlich dein Punkt.
Ja. Dann kommen wir, jetzt kommt eine absolute Kuriosität. Ja, diese Ice Fighters haben 138 Tore erzielt. Das ist weniger als der 10. aus Duisburg. Das ist auch weniger als der 8. aus Rostock und so weiter und so fort. Um genau zu sein, sind es die drittwenigsten Tore der Liga. Ja,
ja.
Aber sie sind Dritter geworden, weil sie die mit Abstand wenigsten Gegentore kassiert haben. Nochmal 18 weniger als jene Indians aus Hannover. Und um den Schlenker zu Tilburg oder auch den Hannover Scorpions zu schlagen, jeweils 30 weniger als die Top-Teams. Das heißt, in dem Fall Defense wins whatever oder führt zumindest auf Platz 3. Also ganz kurios, sie sind eine offenbar sehr, sehr effiziente, defensiv starke Mannschaft.
Sie sind nicht mal besonders effizient, Manu. Sie sind einfach unfassbar defensiv stark. Ich bin tatsächlich genauso wie du rangegangen. Ja, also die haben mit den beiden Schweden, Emil Aronsson und Johan Eriksson, das sind ihre beiden Topscorer. Die sind in der Oberliga Nord gerade mal so unter den Top 20 zu finden, nämlich auf Platz 18 und Platz 19 der Scorerliste. Das ist unfassbar, ne? Die Scoring Efficiency ist im Mittelfeld. Sie haben das drittschlechteste Powerplay der Oberliga Nord statistisch gesehen. Und dann war ich schon sehr verdutzt, was es denn ist. Und du hast die Defensive angesprochen und ich gehe noch ein bisschen mehr ins Detail. Die beiden Torhüter, Konstantin Kessler und Erik Hoffmann. Kessler ist die Nummer 1, Hoffmann die Nummer 2, sind das mit Abstand beste Torhüter-Duo statistisch der Oberliga Nord. Kessler hat eine Fangquote von über 92%, Hoffmann über 91%. Und die beiden sind also ein riesiger, riesiger Faktor, dass die Leipzig Ice Fighters diese Saison als Dritter abgeschlossen haben. Wahnsinn.
Ja, also kurios, aber Glückwunsch nach Leipzig zu einem Eishockey-Standort, der vielleicht ja auch schön wäre, wenn er etwas prominenter auf der Eishockey-Landkarte dauerhaft bleiben würde. Die spielen, wie gesagt, gegen Höchstadt. Jetzt bin ich auf deinen Tipp gespannt.
Ja, Höchstadt eklig zu spielen, ne? Immer. Ganz eklig. Ganz eklige Mannschaft, weil sie einfach schon eng zusammenrücken. Mit Morgan Persson, auch ein Trainer haben, der ein ganz klares System der Mannschaft verordnet hat, der meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, nachdem er Michael Nemirovski dort abgelöst hat. Duell ist spannend sicherlich aus der Ferne zu beobachten. Ich gehe mit Leipzig aufgrund der Defense, die in den Playoffs sicherlich den Unterschied machen wird. Ich denke 3-1 für Leipzig.
Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich sage, geht glatt durch für Leipzig, 3 Spiele, ja. Eben wegen der Defensive, ja. Weiteres spannendes Duell, Essen. Essen trifft auf Tölz. Muss ich auch von vornherein sagen, das ist für mich die Paarung, die ich am schwersten einschätzen kann.
Die Moskitos Essen sind Vierter der Oberliga Nord geworden, haben Heimrecht gegen das Team von Axel Kammerer, Bad Tölz, die sich so als Best of the Rest nach den Top 4 der Oberliga Süd herauskristallisiert haben. Wenn wir so ein bisschen in Schlagzeilen denken, ist es so ein bisschen das Duell der Superletten, habe ich da mal hingeschrieben. Ne? Sandis Solmanis, der Lette in Diensten der Essen Moskitos, ist natürlich seit letzter Saison schon einer der Topscorer der Mannschaft, auch immer ganz weit oben zu finden in den Scorerlisten der Oberliga Nord. Tölz hatte auf der Ausländerposition noch ein bisschen experimentiert, hat Jack Olmstedt den Laufpass gegeben, der dann in Memmingen angeheuert hat, hat einen neuen geholt, der sich postwendend verletzt hat und jetzt im dritten Anlauf hat's aber wirklich geklappt, mit Egilin Skals einen neuen Letten zu finden, der in den ersten Partien richtig, richtig gut getroffen hat. Auf ihm werden sicherlich die Hoffnungen der Tölzer Fans in dieser Serie liegen. Ja, spannend. Ich glaube, dass das Heimrecht zugunsten der Moskitos Essen den Ausschlag geben wird. Ich weiß nicht, ob es 3-1 oder 3-2 ausgehen wird, die Serie. Ich gehe mit Essen und sage 3-1 für Essen.
Ja, also wie gesagt, ich habe mir da wirklich ein Fragezeichen aufgeschrieben. Ich gehe dann auch mit Essen, aber ich sage, es wird unfassbar eng.
Ja, vielleicht noch für Essen. Wir haben auch eine gute Defensive. Leon Fern und Fabio Frick sind Topverteidiger in der Oberliga Nord. Ich glaube, dass Essen deswegen diese Serie ziehen wird. Drück aber natürlich Axel Kammerer, den ich unfassbar gern mag, die Daumen.
Dann ist das auf jeden Fall auch mal geklärt. Es geht weiter. Heilbronn ist im Einsatz. Heilbronn gegen Duisburg, ich glaube, das können wir mal kurz abhandeln. Heilbronn gegen Duisburg wird eine 3-Siege-Serie für Heilbronn.
Da würde ich mitgehen, allerdings nur, weil ich die Heilbronner Falken sehr, sehr gut kenne, weil ich dazu später noch was sagen werde zu den Heilbronner Falken, weil sie verdientermaßen Meister der Oberliga Süd geworden sind. Duisburg habe ich gestern ein bisschen reingeschaut ins Pre-Playoff gegen die Hammer Eisbären und ich muss zugeben, ich kannte die Duisburger Mannschaft jetzt nicht so gut im Vorfeld. Gestern habe ich mir das Spiel angeschaut und hab dann glatt mit den Ohren geschlackert, was da für Namen rumlaufen im Kader der Duisburger Füchse. Also vom Papier her Wahnsinn. Da spielen die beiden Schweden-Zwillinge Linus und Pontus Wernersson-Liebeck. Die waren letztes Jahr übrigens die Topscorer der Heilbronner Falken. Das ist ganz witzig, dass es dann Wiedersehen gibt. Dann spielt da Nardo Nachtsam, der Holländer, der jahrelang auch Topscorer des EC Peiting und dann bei den Blue Devils Weiden, letztes Jahr noch in der zweiten Liga war. Da spielt dann Janne Seppänen, ein Finne, der Topscorer des EV Füssen vor zweieinhalb Jahren war. Also da sind schon nominell, ist das eine richtig starke Mannschaft. Warum sie das dieses Jahr nicht so aufs Eis bekommen haben und eigentlich ein Stück weit underperformed haben und auch den Weg über die Pre-Playoffs gehen mussten, kann ich aus der Ferne jetzt nicht so beurteilen. Nominell ist es ein Top-Kader, aber ich gehe natürlich schon mit dir. Heilbronn wird das machen. Übrigens noch aus einem anderen Gesichtspunkt diese Serie ganz spannend. Ja, wir haben gesagt, die beiden Wernerson-Liebeck-Zwillinge, letztes Jahr noch die Topscorer in Heilbronn, spielen jetzt für Duisburg. Und der Meistertrainer der Heilbronner Falken, Frank Pedrosa. Man munkelt, dass Frank Pedrosa nächstes Jahr Trainer der Füchse Duisburg wird.
Dann ist auch das quasi mit eingepreist. Wir gehen weiter zu einer weiteren, aus meiner Sicht, sehr, sehr klaren Serie. Denn die von dir schon angesprochenen Deggendorfer, ja, die spielen auch ein Halbfinale gegen die Dragons. Und da sage ich auch, geht klar an Deggendorf.
Ja, da würde ich es vielleicht mal ein bisschen kürzer machen. Herford, wir haben gerade underperformed gehört. Herford hat meiner Meinung nach überperformed. Die haben mit Trainer Henry Thom eine tolle Saison gespielt, haben sich sogar mit den Hannover Indians lange um diesen Platz 5 gebattelt. Ja, war auch lange in der Verlosung, dass sie Gegner der Memminger Indians werden in den Playoffs. Das ist schon eine Mannschaft, da muss man den Respekt zollen für eine sehr, sehr gute Saison. Wie gesagt, vor so Mannschaften wie Duisburg oder Halle ins Ziel zu gehen in der Oberliga Nord ist schon eine starke Leistung. Deswegen sehe ich es nicht ganz so klar. Deggendorf natürlich kommt mit unfassbar viel Routine. Ja. Zuallererst auf der Trainerposition. Es wird mutmaßlich der letzte Aufmarsch von Trainer Fuchs Hirsch Ehrenberger sein, der nach der Saison mit 67 oder 68 Jahren in Deggendorf aufhören wird. Und ansonsten ganz viel Routine natürlich in Deggendorf. André Hult, David Stach, Jaro Hafenrichter, Schluckerl. Also da denke ich schon, dass Deggendorf das mit der Routine ziehen wird, die Serie 3-1, sage ich.
Ja, und aller guten Dinge sind, wie wir alle wissen, acht. Das achte Achtelfinale steht noch nicht fest. Stell dir vor, ja, Bietigheim spielt es. Und dann geht es gegen den Sieger der noch laufenden Pre-Playoff-Serie zwischen
Rostock und Halle.
Genau, und da ist was ganz Spannendes passiert, nämlich Rostock hat sein Heimspiel am Freitag mit 8-0 gewonnen und alle haben gedacht, ja, boah, super, 8-0. Ja, jetzt ist das Spiel in Halle 4-3 an Halle gegangen und jetzt geht's quasi noch weiter. Somit offen, ich würde es jetzt auch offen lassen, vielleicht mit einem Favoritenpünktchen für Rostock, sage aber im Endeffekt ist es relativ wurscht, weil Bietigheim sich da eh durchsetzen wird.
Ja, sehe ich ähnlich. Die Halle-Saale-Bulls sind eines der Rätsel dieser Saison. Wir kennen sie ja gut in Memmingen, weil wir die letzten Jahre immer die erste Playoff-Serie gegen sie gespielt haben. Nominell natürlich eine Mannschaft, die vom Kader her viel, viel mehr hätte erreichen müssen, als da mit Ach und Krach die Pre-Playoffs zu schaffen. Auch ein 8-0 gegen Rostock ist nicht erklärbar mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader. Du kennst den Trainer auch ganz gut in Halle. Das ist ein gewisser Marco Reiter, ne? Der, glaube ich, einen schweren Stand hat in seinem ersten Jahr in Halle. Die Saison ist überhaupt nicht nach Wunsch der Halle-Saale-Bulls gelaufen. Wenn sie da jetzt noch was reißen wollen, so auf den allerletzten Drücker, dann müssen sie jetzt aber wirklich ganz, ganz schnell als Team irgendwie zusammenwachsen, müssen so irgendwie den Stein der Weisen finden, aber gegen Bietigheim wird es trotzdem nicht reichen. Ja, da bin ich bei dir.
Ja, kurz noch ein Wort zu Marco Reiter. Unfassbar netter Kerl, guter Eishockey-Fachmann, vor 2 Jahren aber DEL2-Trainer des Jahres gewesen. Dann ja in der Saison drauf frühzeitig freigestellt beim ESVK und eben in Anführungszeichen nur in Halle gelandet. Und in Halle jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Werbung gemacht, dass er unbedingt zu höherem berufen ist.
Naja, das ist schon richtig. Dieses nur in Halle würde ich in Anführungszeichen setzen. Halle hat per se
Potenzial.
Schon sehr, sehr hohe Ansprüche. Die haben sie aber natürlich schon seit Jahren. Ne? Also Halle hat sich schon vor 3 Jahren eigentlich eher in der DEL 2 gewähnt als in den Pre-Playoffs der Oberliga Nord. Nächstes Jahr gibt es eine neue Halle. Ja? Da wird ein neues Schmuckkästchen hingebaut und wieder einmal wird man zum Angriff auf ganz, ganz großes Blasen in Halle. Sie kriegen es halt seit Jahren nicht wirklich gebacken, da sind Ergebnisse umzumünzen.
Das führt mich aber zur wichtigsten Frage der Woche, des Monats, vielleicht sogar des jungen Jahres. Wie oft wurde in Deutschland von irgendwelchen Kollegen oder Spaßvögeln eigentlich schon der Witz gemacht, es gibt eine neue Halle in Halle?
Ich höre ihn zum ersten Mal und möchte ihn auch nicht mehr hören.
Gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir quasi unsere 8 zusammen. Ja. Ich weiß nicht, ob er mich noch so gut hört. Ja, ich bin jetzt gerade eben vom Kollegen Halder in die Ecke gestellt worden zum Schämen. Also wenn ich jetzt leiser bin, dann liegt das quasi Strafbank. Also die acht Teams haben wir jetzt, die acht Viertelfinalisten. Und dann müssen wir aus diesen acht Mannschaften jetzt vier machen, die weiterkommen. Ich lasse dir mal den Vortritt.
Ach so, wer denn jetzt ins Halbfinale einzieht, meinst du?
Richtig.
Das kann ich dir so nicht sagen, weil ich weiß ja nicht die Paarungen im Viertelfinale tatsächlich. Deswegen kann ich jetzt nicht die Halbfinalisten tippen, aber ich kann dir tippen, wer meiner Meinung nach das Zeug dazu hat, den ganz, ganz großen Run zu starten. Ich kann dir einen Meistertipp nennen. Nein, also wenn du mich jetzt so festnagelst vom Potenzial her, sind im Halbfinale Heilbronn, Bietigheim, Tilburg und Hannover. Die Scorpions.
Ja.
Gehst du mit mir?
Ja, ich würde mit, also auf jeden Fall mit Heilbronn und Bietigheim ist für mich relativ klar. Tilburg ist, wie gesagt, ja, sehe ich schon auch eher, aber ich würde zumindest ein kleines Fragezeichen da lassen. Ich bin bei dir, dass es für Leipzig aufgrund der von uns besprochenen Offensivschwäche vermutlich nicht reichen wird. Memmingen wird, glaube ich, wirklich darauf ankommen, wer der Viertelfinalgegner ist. Also da würde ich eben noch sagen, möglicherweise könnten es auch die Indians aus dem Süden sein, die es noch bis ins Halbfinale schaffen. Ich glaube aber, dass sie auf jeden Fall im engeren Rennen um die Krone und somit auch um den Aufstieg nicht mitsprechen werden. Und wenn ich das vorwegnehmen darf, ich sehe dann wahrscheinlich am Ende doch einen Meister, der entweder Bietigheim oder Heilbronn heißt und somit einen DEL2-Rückkehrer.
Das ist spannend, Manu, denn eigentlich schauen alle schon wieder auf die Hannover Scorpions und alle sagen, die Hannover Scorpions müssen es doch jetzt im x-ten Anlauf schaffen. Du sagst, sie schaffen es nicht.
Ich sage, sie schaffen es nicht, richtig.
Und ich gehe komplett mit dir. Ja? Ich bin auch wieder dabei, dass es die Hannover Scorpions im x-ten Anlauf nicht schaffen werden. Tobias Stolikowski, Tom Barrasso und jetzt wieder der gute alte Kevin Goudet. Das sind die drei Trainer, die diese Mannschaft dieses Jahr schon verschlissen hat. Tom Barrasso ist übrigens nicht irgendeiner im Eishockey, ne? Das ist eine NHL-Legende, mal by the way. Aber gut, das hat jetzt nichts über seine Fähigkeiten als Trainer zu sagen oder warum es denn da in der WD-Mark nicht funktioniert hat. Aber ja, das sind so viele Störgeräusche schon wieder die ganze Saison über. Da ist so vieles auch in der Außendarstellung schon wieder, das nicht passt. Dann gibt's wieder, kurz vor Weihnachten gab's einen ganz, ganz denkwürdigen Pressekonferenzauftritt des Vereinsbosses von Haselbacher, der auch wieder rauf und runter diskutiert wurde. Also das ist ein Verein, der in der Außendarstellung permanente Unruhe hat, der auf der Trainerbank, Kevin Goudet ist ein Trainerfuchs, der schon alles nachgewiesen hat im Eishockey. Aber auch er hat es mit den Hannover Scorpions schon nicht geschafft. Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie nach so einer Saison es denn ausgerechnet diesmal klappen sollte.
Lass mich noch ein übergeordnetes Wort sagen. Wir erleben es ja schon in den vergangenen Jahren, dass die Nordoberliga am Ende dann den Kürzeren zieht gegen die Südoberliga, was für die Vereine der DL2, wie den ESVK zum Beispiel, ja ganz angenehm ist, weil somit einige weite Reisen wegfallen. Natürlich insgesamt für die Liga und für die DL2, aber dahingehend schon ein bisschen problematisch ist, dass es halt sich schon sehr bald, es gibt keinen wirklichen Nordverein. Ja, deswegen, ich glaube schon, dass die DEL2 sich über die Hannover Scorpions freuen würde, um großflächiger in ganz Deutschland wahrgenommen zu werden. Und das führt mich dann schon irgendwo auch zu dem Problem, dass wie kann man die Nordoberliga auch stärker machen, sodass man dann, wenn es um die Wurst geht, etwas mehr den Südclubs entgegensetzen kann. Das ist etwas, da müsste man sich vielleicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren wirklich mal ernsthafter Gedanken machen, weil, wie gesagt, die Hannover Scorpions versuchen es und versuchen es und versuchen es und werden es wohl wieder nicht schaffen.
Ich weiß es nicht, Manu. Bin ich nicht ganz bei dir, weil wie kann man die Oberliga Nord stärker machen? Die Oberliga Nordvereine, zumindest diejenigen, die da seit Jahren versuchen aufzusteigen, ich habe Halle vorher schon versucht, da mit ins Boot zu werfen. Ne? Auch die haben die Ansprüche, die Hannover Scorpions, die machen sich schon jedes Jahr stark, ne? Und zwar mit sehr, sehr viel Geld. Das sind Summen, die da vom Hörensagen bezahlt werden. Die würde Also ich sag's dir, in Memmingen keiner bezahlen und die würde mutmaßlich auch in Heilbronn niemand bezahlen. Also wenn man da Jordan Knackstedt, Dylan Rock, ja, auch die Torhüter sich anschaut, ich glaube nicht, dass sich ein Südverein solche Spieler in der Breite, wie es die Scorps tun, leisten würde. Es ist schon so ein bisschen, es ist nicht systemimmanent, sondern es liegt schon auch ein bisschen an den Vereinen, dass sie es nicht schaffen. Ja, wenn ich mir jetzt anschaue, mit welcher Ruhe Heilbronn so eine Saison gemeistert hat. Ja, die haben nicht gut angefangen. Die waren lange auf Platz 5, sind dann irgendwann mal im November dann in die Top 4 marschiert und haben dann in einem, ab Dezember waren sie das Team der Stunde, haben aber immer die Ruhe bewahrt, haben konsequent aufgebaut, um sich in Richtung Playoffs in eine Topform zu bringen, haben keine hektischen Nachverpflichtungen gemacht, so wie es in der Oberliga Nord teilweise der Fall ist, wie es die Scorps beispielsweise machen, haben mit Nolan Ritchie und Calder Anderson, die beiden jungen Nordamerikaner, die absoluten Topscorer, die haben aber, nachdem sie aus Südtirol kamen, auch halt ein paar Monate gebraucht, bis sie sich an die Oberliga Süd gewohnt haben. Aber da hat man Ruhe bewahrt, da hat man nicht sofort hektisch durchgetauscht. So, und jetzt ist es für mich, und das bringt uns, glaube ich, zum abschließenden Punkt, jetzt ist es eine Mannschaft, die so in sich ruht, die so gewachsen ist, die auf allen Positionen gefestigt ist, die mit Richie und Anderson zwei Nordamerikaner hat, die Liga zusammenschießen, die in der Breite unfassbar viel Routine haben mit Robin Just, mit Freddy Cabana, die mit Patrick Berger einen Torhüter haben, der eine Oberligameisterschaft gewinnen kann. Das hat er mit den Eisbären Regensburg nämlich vor 3 Jahren nachgewiesen. Ja, so machst du es eigentlich richtig. Und deswegen sind die Heilbronner Falken mein Meister und Aufstiegstipp dieses Jahr.
Somit käme es zu einem Wiedersehen mit den Falken in der DEL2. Das ist sehr spannend. Mit Sicherheit ein Club mit großer Historie in der zweiten Liga, mit einem guter Standort auch, mit der Nähe zu Mannheim zum Beispiel. Schauen wir mal, wie nah wir hier lagen in dem Fall.
Bist du denn bei mir oder sagst du Bietigheim? Na, ich meine, also ganz ehrlich, das ist natürlich, kann immer anders kommen, ist immer 50-50. Bietigheim spielt eine Top-Runde, hat sich da souverän festgesetzt, hat sich auch in der Oberliga ganz oben etabliert und kann natürlich auch jederzeit mit einem Playoff-Run den Aufstieg schaffen, klar.
Also ich sehe es auch sehr, sehr eng. Ich glaube, das kann man jetzt, das ist ja eine Entscheidung, die dann in 6-7 Wochen fallen wird, lässt sich jetzt, glaube ich, noch nicht solide beantworten. Ich bin bei dir, dass ich vielleicht auch die Falken einen kleinen Tick weiter vorne sehe, wäre aber überhaupt auch nicht überrascht, wenn es Richtung Bietigheim geht. Ich glaube, das ist wirklich offen.
Tja, deswegen brauchen wir zu dieser Zeit des Jahres immer Glaskugeln.
Das ist richtig.
Um die Prognosen zu wagen. Wir werden es wieder überprüfen, Manu, wie weit wir daneben lagen.
Ja. Und es wäre dann auch ein Wiedersehen, ne, mit zwei Ex-DL2-Clubs, Bietigheim und Heilbronn. Ich habe mich ja schon auf unser Tippspiel der DL2 bestens vorbereitet und ich möchte nicht zu viel sagen, aber auch in der DL2 könnte es ein ganz, ganz spannendes Wiedersehen geben. Mehr dazu gibt es dann aber in der nächsten Folge. Jetzt aber würde ich sagen, lieber Herr Halder, genug geredet. Jetzt sollen die Pucks flitzen und die Checks sitzen. Ha, schon wieder so ein gutes Wortspiel. Damit verabschiede ich mich. Besser wird's nicht für heute. Dankeschön fürs Zuhören.
Ach, das war mir klar, dass ich jetzt das Schlusswort sagen muss. Nagelt uns nicht fest, ne? Also es ist wirklich unfassbar schwierig, jedes Jahr da zu tippen und zu prognostizieren. Ja, wir sind da. Wir versuchen einfach nur, unsere Einschätzungen wiederzugeben. Wir werden es auch abprüfen und wenn wir hinterher falsch liegen, dann geben wir das auch ganz offen zu. Aber es macht auch Spaß, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und es macht vor allem Spaß zu wissen, dass jetzt die beste Zeit des Jahres für Eishockey-Fans beginnt. In diesem Sinne, bleibt euren Vereinen treu. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.